zur 31. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Es gilt mal wieder eine schwere Woche der Fortuna zu besprechen mit einer 2:1 Niederlage beim HSV. Aber das werden wir mal wieder alle gemeinsam tun. Wir sind mal wieder vollzählig und das heißt, der Tim ist in Berlin dabei.
Guten Abend.
Der Jan in München.
Ich habe überlegt, irgendwie so pöbelnd einzusteigen mit so einer Sache. Hat Uwe Rösler, hat der F-Jugend überhaupt schon mal ein Spiel gewonnen? Aber ich hinterlasse das jetzt. Hallo.
Zum Glück hast du es nicht gesagt.
Eine steile These. Das war der Moritz, der hier mit mir zusammen in Köln sitzt. Ich bin der Lukas und ja, ich würde sagen, der Ton für diese Ausgabe ist schon mal gesetzt.
Pöbeln.
Ja, wir werden. Inwiefern wir das irgendwie hier noch ruhig besprochen bekommen oder ob es hier wirklich so heiß hergehen wird, wie gerade kurz angedeutet. Ja, aber es ist auf jeden Fall.
Ich bin ja an dem Freitag ins Bett gegangen und dachte, ja, hast du ein Spiel verloren. Und als ich am Samstag aufwachte, dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Und so Twitter aufmachte und so weiter und so fort. Aber darüber können wir jetzt kommen. Denn eigentlich wollte ich nur anfangen zu pöbeln, aber nur um aufs Korn zu nehmen, nicht, weil ich das selber für angebracht halte.
Das ist sehr schade, ja, dass du das Spiel nicht mit mir zusammengeguckt hast.
Ja.
Hättest du da schon wesentlich früher.
Du hast das also jetzt gerade als Kunstfigur gesagt.
Ja, genau.
Wollen wir das kurz hier festhalten, dass du das als Kunstfigur gesagt hast?
Ja, also ich erahnte ja schon, dass Lou der Pessimismusbeauftragte dieser Runde, es wurde ja auch schon der Frage nach dem Trainermarkt gestellt in der Chatgruppe, die wir haben. Aber das Ausmaß des Elends, in das sich Fortuna Düsseldorf seit Freitagabend befindet, das erahnte ich nicht.
Ja, auch da muss ich ja fairerweise sagen, dass natürlich 20% von dem, was immer da mein mega pessimistisches Ich dann irgendwie ist, natürlich auch irgendwo eine Art Kunstfigur ist.
Aber die du konsequenterweise auch im Tippspiel auslebst, ne? Habe ich ja gesehen, Platz 15, really? Okay.
Gut, dass ich nicht diese Woche nochmal neu tippen muss.
Gut, wie habt ihr denn das Spiel gesehen? Also nicht in welcher Stimmung, sondern wo?
Ach, auf dem Sofa.
Ja. Genau, diesmal aber in Köln-Deutz. Es gibt durchaus noch andere Fortuna-Fans hier in der Stadt. Schöne Grüße an dieser Stelle, mit denen man dann irgendwie auch mal so ein schönes Spiel am Freitagabend genießen kann und ja, wir haben dann auch, glaube ich, relativ viel rumgewechselt zwischen dem osteuropäischen Alternativanbieter und Sky auf dem Handy und so. Es war relativ abenteuerlich.
Das hat nicht geklappt alles.
Hat irgendwie alles nicht so richtig gut geklappt. Deswegen, in der zweiten Hälfte lief es eigentlich ganz gut, aber die erste Hälfte war teilweise etwas bruchstückhaft.
Ja, ich habe es auch tatsächlich nochmal zu Hause geguckt, obwohl ich sagen muss, ich melde mich ja hier jetzt gerade aus dem Loch mit den meisten Infizierten, glaube ich, mittlerweile, Friedrich-Heinz-Kreuzberg pro.
Ist das so?
Ja, und deshalb werde ich nächste Woche auf jeden Fall gucken, dass ich noch mal in eine Kneipe komme, bevor die wieder schließen müssen.
Das ist logisch, genau die richtige
Herangehensweise. Brutal. Dazu sagt darüber, dass brauchen wir jetzt nicht ausdiskutieren, diese Logik zu folgen.
Dann auch nicht in Friedrichshain-Kreuzberg. Das ist ja woanders, das ist ja in einem anderen Bezirk.
Als kleines Schmankerl hatten wir halt unseren Osnabrücker Freund mit dabei beim Zuschauen, der Mirko, der natürlich Feuer und Flamme für die Fortuna war, allein weil erstens der Daniel Thun ja abgewandert ist vom VfL Osnabrück und dann auch noch sehr kurzfristig dieser Verteidiger, Haier.
Ich glaube, ja.
Ja, okay. Deswegen er fest davon überzeugt war, dass Fortuna jetzt verdient den HSV richtig fertig machen wird. Und der war ja dann ähnlich ernüchtert wie wir.
Ja, der war, glaube ich, fast noch ernüchtert.
Ja, der hatte halt irgendwas anderes erwartet.
Also der hatte auf jeden Fall das höchste Hasslevel mit in den Arm gebracht.
Ja. Fangen wir vielleicht mal vorne an.
Fangen wir mal vorne an. Es gab ja dann irgendwie im Vorfeld noch zwei vielleicht relativ wichtige Personalien. Zum einen wurde ja, glaube ich, am Vortag bekannt gegeben, dass Rösler Kenan Karaman im Zuge seiner Versuche, den Wechsel da vielleicht irgendwie zu einem türkischen Verein oder zu einem ausländischen Verein zu forcieren, ja, eine Denkpause verordnet hat. Und dazu fiel dann, glaube ich, relativ kurzfristig Edgar Pripp mit Muskelproblemen aus.
Deswegen bis auf Weiteres erstmal genau. Mit leichte Muskelverletzung raus.
Ja, dessen Platz nahm dann Kuba Piotrowski ein. Ansonsten war es ja dann, glaube ich, die gleiche Aufstellung wie im Pokal gegen Ingolstadt schon.
Nee, eben nicht. Er hat ja dann eben so dann so spielen lassen. Also ich dann so in der Innenverteidigung gebracht und dann Borzek nicht aufgestellt. Das ist auch ein. Also auf jeden Fall benennst du halt gerade jemanden als Captain und stellst ihn dann das erste Ligaspiel nicht bemerkenswert, wenn jetzt auch nicht total dramatisch, aber überraschend.
Morales war dann, glaube ich, Kapitän, ne?
Ich glaube Hennings, ja. Oder?
Nee, ich meine Morales war Kapitän.
Nee, Hennings.
Sicher?
Ja. Ja, aber ich finde, dass Botzek nicht gespielt hat, ist eigentlich die innere Logik. Das haben wir auch letzte Woche ja eigentlich schon ein bisschen angesprochen, weil er halt, weil dann so die logische Wahl war und so Botka gegen Ingolstadt ja ein solides Spiel gemacht hat, auf der 6 den Bälleverteiler gegeben hat, so ein bisschen für die Achter. Also damit bin ich auch nicht davon ausgegangen, dass man so Botka jetzt runternimmt, weil der ein gutes Spiel gemacht hat und gegen Ingolstadt, und dann soll man den mal ein bisschen spielen lassen. Aber ja, ansonsten Borello, Morales, Piotrowski, Jean Zimmer, Hennings und eben hinten die Viererkette, wie erwartet, halt nur mit Danso. Aber.
Ja, also ein bisschen 4-2-3-1. Ne?
So, ja, Es war ja so ein 4-3-3 erst und ich glaube, das war so
ein Teil des
Problems.
Ja.
Weil die Seiten waren ziemlich offen. Also Hamburger haben ja überall, das hat ja Christian quasi angekündigt, dass die mit sehr hochstehenden Außenverteidiger spielen werden. Und auch wenn darauf vorbereitet hätte werden können, so richtig vorbereitet war Fortuna nicht. Und die waren ein bisschen überfordert davon, dass diese Außenverteidiger so hoch stehen und so. Und über Außen ging da am Anfang relativ viel. Und die Fortuna hat das nicht hinbekommen, da mehr Spieler auf diese Außenpositionen zu stellen und irgendwie die Außenspieler zu unterstützen mit anderen. Und da ging dann schon einiges drüber. Und das hat man dann so ein bisschen in der Stabilisierungsphase ab der 30. Minute ein bisschen besser hinbekommen oder vielleicht schon früher ein bisschen, dass man ein bisschen umgestellt hat und eben diese Außenposition stärker dicht gemacht hat.
Weil ich da also zu dieser Umstellung nochmal ganz kurz eine Frage habe, und zwar hat Uwe Rösler selber gesagt, wir haben dann auf 4-4-2 umgestellt, aber ist euch ein zweiter Stürmer aufgefallen?
Piotrowski.
Wirklich?
Ja, im Anlaufen war der, sah man nicht im Ballbesitz, weil hätte man dann ja nach vorne.
Ja.
Aber im Anlaufen sah man, dass Piotrowski quasi der zweite offensive Stürmer ist.
Okay.
Ja. Aber ja, das hat man so nicht gesehen, was vielleicht auf ein weiteres Problem hindeutet, das wir dann nachher noch besprechen werden.
Ja, also so generell, also ich weiß nicht, ob ihr diese Pressekonferenz nachher geschaut habt oder gehört habt und so, ne? Und da wird die Frage gestellt, ob es dramatisch war, dass Edgar Pripp ausgefallen ist. Und aus der Antwort von Uwe Rösler bewahrheitet sich halt ungefähr das, was wir ja schon geahnt haben. Edgar Pripp ist halt der Mann, der die kreativen Momente bringen soll und der halt die Bälle verteilen soll und so. Und
das hat er gesagt.
Das hat er mehr oder weniger gesagt, genau. Der war halt als der Bälleverteiler eingeplant und dann ist der halt ausgefallen und dann hatten sie halt drei.
Also es ging um das Spiel, oder? Oder würde das so auf die ganze Saison?
Naja, es ging um das Spiel, aber
ja gut, wenn du halt keine offensiven Spieler, also keine Bälleverteiler im Kader hast, dann muss es halt irgendwer übernehmen.
Das ist genau, und dann ist eigentlich die Rolle von Edgar Pripp diese, also er ist der kreative Zentrale und der ist dann eben ausgefallen und dann sagt er eben, das ist auch genau das, was Lou ja auch schon immer sagt, dass wir eigentlich mit Sobotka Morales und Piotrowski drei sehr ähnliche Spieler haben und die standen dann eben zu dritt auf dem Feld und konnten dann nicht viel nach vorne bewegen.
Ja, aber ich finde, man braucht gar nicht, man sollte vielleicht tatsächlich, und da habe ich jetzt auch ein bisschen den Weg für geöffnet, erstmal nicht unbedingt darüber sprechen, was die Fortuna selber mit Ballbesitz gemacht hat, sondern der Anfang war ja stark geprägt davon, dass der HSV den Ball hatte und sehr hoch angelaufen wurde von der Fortuna. Ja. Und das eben auch die Räume geöffnet hat für diese Flügelspieler, die dann halt die Probleme verursacht haben.
Ja.
Und den HSV, den sollte man nicht aus dieser Rechnung dieses Spiels rausnehmen, komischerweise. Weil die haben sich überhaupt nicht davon irritieren lassen, dass die Fortuna hoch anläuft und sehr aggressiv drauf geht. Sondern die haben einfach ihren Stiefel runtergespielt, den Ball tatsächlich auch ziemlich flach gehalten. Mhm. Und für eine Mannschaft, die halt am Montag vorher noch gegen einen Drittligisten aus dem Pokal ausgeschieden war und wo in Hamburg schon die Messer gewetzt worden sind, war das ziemlich abgeklärt. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass die einfach ihren Stiefel spielen. Aber es war dann schon sehr stark in dieser ersten Phase vor allem, wo sie dann auch nach vorne Akzente setzen konnten und die Fortuna in Bedrängnis gebracht haben.
Absolut. Aber da stellt sich dann für mich die Frage, wir haben das besprochen in unserem Podcast und mit Christian, so von wegen, wenn Fortuna dann drauf geht und HSV ist eigentlich recht stabil und hat gute Leute und geht dann über die Flügel, ist es nicht ein bisschen schwach, sich da quasi taktisch nicht drauf einzustellen, sondern zu sagen, wir spielen halt unseren aggressiven Anlauffußball und laufen halt da ins offene Messer im Prinzip. Und HSV, es gibt dann auch von Tune die Aussage von wegen, ja, Fortuna hat das und das gemacht, das haben wir auch mehr oder weniger so erwartet und das haben wir gut gelöst.
Ja, so. Ja, würde ich sagen. Ich meine, letztendlich ist es ja auch einfach nicht verwunderlich oder ein Geheimnis gewesen, wie Fortuna so in der Rückrunde auch die Spiele angegangen hat. Von daher, dass man sich darauf einstellt, dass die hoch anlaufen, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. Ja, das war eigentlich die leichteste Übung, glaube ich. Wenn man konnte Fortuna so erwarten. Und ich sag mal, da hat der HSV seine Hausaufgaben gemacht, würde ich mal sagen. Ja, und dann ging es ja auch los, dass tatsächlich Carsten Meyer so die ein oder andere gute Aktion dann auch bereinigen musste.
Ja, wenn man Pech hat, steht es noch 2 Minuten.
Genau. Schon
1-0, ne? Ja, wenn Carsten Meyer da nicht richtig, richtig stark reagiert. Auch, glaube ich, gegen Terodde, ne? Irgendwie der kam ja wirklich dann eigentlich auch nach Belieben irgendwie zu Chancen. Also dann, glaube ich, irgendwie auch in den 10, 20 Minuten danach halt irgendwie zweiter Situation, war halt irgendwie relativ unbedrängt irgendwie zu Kopfbällen kam, die er dann halt irgendwie nicht so richtig gut getimt hat, so, aber die Chancen waren eigentlich auch vorher schon da, weil ich glaube irgendwie so, ja, also Terodde ist halt einfach mega gefährlich, so immer, hat man dann ja auch im weiteren Verlauf des Spiels noch gesehen, aber ja, das wusste man ja irgendwie dann auch vorher. Und ja, ich weiß nicht, also sonst war ja dann irgendwie auch das Spiel gar nicht so ereignisreich irgendwie, bis dann das 1-0 irgendwie letztendlich gefallen ist, aber man hatte ja trotzdem eigentlich irgendwie nie das Gefühl, dass
ja, es hat wenig geklappt. Also das sind so Dinge, die ein bisschen schlecht erklärlich sind. Ich meine, man hat dann ja gemerkt, was falsch läuft, dann umgestellt. Aber es ist mir das aufgefallen, ja, irgendwie, die sind hoch angelaufen und ja auch stark auf den Torwart der Hamburger und dann, um halt eben das Aufbauspiel des HSV zu verhindern, das flache, also Heuer Fernandes dazu zu zwingen, lange Bälle ins Mittelfeld zu schlagen. Mhm. Und das hat dann Heuer Fernandes gemacht und die haben alle der HSV bekommen, weil die viel zu weit wegstanden von den Hamburgern Mittelfeld und offensiven Spielern. Weil wenn ich denke, okay, wenn du halt dann anläufst, um den Torwart zum Abschlag zu zwingen, dann musst du doch die Leute zugestellt haben, um dann direkt draufgehen zu können, um den Ball zu erobern. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Und wenn es so einmal so eine offensive Aktion gab, dann eigentlich fast kaum, dann so Sachen, wenn man sich immer jemals gefragt hat, was der Unterschied zwischen John Zimmer und Serge Gnabry ist, dann lange Dinger verarbeiten. Ja, also John Zimmers Ding in der 19. Minute oder wann das war, und kann man vergleichen mal mit Serge Gnabrys 1-0 gegen Schalke 04. Zugegebenermaßen ist vielleicht der HSV hintenrum auch stabiler als Schalke, aber es ist eine andere Sache. Aber ansonsten war da nach vorne ja gar nichts, was passiert ist.
Nö, also das muss man auch ganz ehrlich sagen, das hatten wir ja auch schon nach dem Ingolstadt-Spiel angemerkt, dass nach vorne irgendwie noch gar nicht so richtig gut läuft. Und ich meine, der HSV hat dann vielleicht doch noch die Tacken bessere Abwehr als Ingolstadt. Und man hatte ja bis kurz vor der Pause einfach nur das gute Gefühl, dass es 0-0 stand. Und man hat dann auch gedacht, irgendwie, naja, gut, wenn man sich jetzt erstmal hier mit 0-0 in die Pause rettet, dann ist doch eigentlich erstmal okay. Also, ich meine, natürlich mit der Hoffnung, dass sich in den nächsten Wochen daraus was entwickelt und irgendwie nicht irgendwie dann, wer weiß, also nicht, dass ich jetzt Edgar Pripp als irgendwie den Heilsbringer sehe, aber wer weiß, vielleicht ist er ja so kreativ, wie er gemacht wird. Und wenn dann so ein kurzfristiger Ausfall kommt und so, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, gut, da habe ich kurz vor der Pause gesagt, dann erstmal mit 0-0 in die Halbzeit und gut ist und dann mal gucken, was weiterhin geht. Witzigerweise hat der Kommentator, ich hatte so einen englischen Livestream nur gefunden, die ganze Zeit immer Prep gesagt, weil er nicht gecheckt hat,
dass er nicht spielt.
Ja, das war richtig süß.
Aber ich frage mich bei diesem Offensivspiel oder diesem nicht vorhandenen Offensivspiel, ob es nicht auch die Dynamik dieser ersten Halbzeit ist. Weil ich hatte das Gefühl, so in der Anfangszeit, als man Ballbesitz hatte, hat man immer versucht, ganz schnell nach vorne zu spielen, so die Bälle direkt nach vorne weiterzuleiten. Das hat nicht funktioniert, die
Auch
ersten paar
so ein
Male.
bisschen One-Touch-mäßig.
Genau, so One-Touch-mäßig. Das hat der HSV sofort abgefangen. Und danach hat man es aber auch nicht mehr probiert. Also man hat irgendwie gemerkt, ich glaube, diese Dynamik dieses Spiels war, oh, wir haben gemerkt, dieses One-Touch-Ding funktioniert nicht und der HSV ist in der Offensive und wir müssen hier hinten unser Ding zusammenhalten. Und danach hat man jedes Mal, wenn man Ballbesitz hatte, sofort in die Breite gespielt, nichts mehr schnell gemacht, eher nochmal hinten rum. Und damit war irgendwie auch alles raus, was hätte passieren können, vielleicht auch selbst ohne den kreativen Mittelfeldspieler.
Ja, ich sag mal, ich habe in der ersten Halbzeit mir viel zu dann Standards aufgeschrieben, weil ich dann irgendwie die Hoffnung hatte, wenn halt irgendwie tatsächlich aus dem Spiel heraus das momentan noch nicht läuft, dann vielleicht die Standards, und die waren ja auch schwach. Und vor allem wurden die alle von Zimmer in der ersten Halbzeit getreten. Und da habe ich mir wirklich irgendwie einmal really aufgeschrieben, dass der wirklich immer wieder, in der zweiten Halbzeit haben ja dann auch ein paar andere mal die Standards
Es
geschossen.
gab noch eine Variante, dass kurz abgelegt wurde auf Zimmer, der dann in die Mauer schießen konnte.
Also das wirklich, ja, vielleicht dann doch, wenn man so begrenzt ist, wie man jetzt vielleicht aus dem Kader gerade lesen mag, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Oder man sich noch finden muss für die ersten paar Wochen, ich hoffe ja letzteres, dass man sich noch finden muss, dann muss man einfach erstmal gucken, dass man vielleicht über Standards gefährlich wird. Und das habe ich noch überhaupt nicht gesehen, so.
Ja, ein anderer Aspekt noch, dass man, also man hatte das Gefühl, dass man die ganze Zeit benachteiligt wird vom Schiedsrichter, was vor allem daran lag, dass der HSV halt relativ hart in die Zweikämpfe gegangen ist und dann halt hin und wieder mal ein Foul abgepfiffen wurde und so. Aber das hat halt Fortuna dann wahrscheinlich einfach auch zu wenig gemacht, ne? Also weniger präsent. Und kann man dann so sehen, wie man möchte, ob es dann mehr gelbe Karten für den HSV hätte geben sollen, müssen oder wie auch immer. Aber in dem Fall war der HSV halt einfach aggressiver und Fortuna dann zu passiv in den Zweikämpfen auch.
Ja, denke ich
Naja,
auch.
die
Also es war
haben.
eigentlich relativ schnell klar, dass der Schiedsrichter halt relativ viel durchgehen lässt
Ja.
so. Und darauf hat Fortuna eigentlich nicht wirklich reagiert
Ja.
irgendwie, sondern hat sich dann wirklich physisch. Und ich meine, die Linie hat der Schiedsrichter dann ja auch eigentlich durchgezogen, so bis
Ja, stimmt.
kurz vor
Bis
Schluss.
zu meiner Ampoma vom Platz ging.
Aber also ich muss ja auch sagen, die haben halt nun mal auch Klaus Gjasula, so, der beendet halt kein Spiel ohne gelbe Karte.
Aber hat der nicht das Spiel ohne gelbe
Ja, der hat
Karte
das Spiel ohne
beendet?
gelbe Karte.
Ja,
Einige der
eben. Also
gelben
da muss
Karten.
man dann aber sagen,
Jung
dann
und
hat der
Unerfahren.
Schiedsrichter doch was falsch gemacht hier.
Ja,
Nee, also
also
ich. Ja,
also nur ich fand den Jasula eben. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, so rund um die 30. hat er halt gemerkt, dass ziemlich viel durchgehen gelassen wird und ist da mehrfach wirklich an der gelben Karte vorbeigeschrammt und stark reingegangen. Witzigerweise ist meine nächste Notiz dann, dass man das erste Mal die Zuschauer gehört hat. Also irgendwie scheint er ja da auch mit seinen starken Tacklings die Mannschaft pushen zu können. Und sowas hat man bei Fortuna auch verzweifelt gesucht.
Also ich fand das aber halt nie unfair. Nee. Das war halt hart, was der HSV hat, aber legitim. Und auch das hat ja Christian angekündigt, dass der Tune das halt gerne will, dass man halt ein unangenehmer, ekliger Gegner ist. Und das war der HSV. Eine individuell starke Mannschaft, die unangenehm zu bespielen war, die vieles richtig gemacht hat gegen eine Fortuna, die in der Anfangsphase in beide Richtungen wenig richtig gemacht hat. Dann hat man sich gefangen, es war defensiv stabiler und nach vorne hat man dann auch die Probleme nicht hinbekommen. Es gab nochmal, bevor wir vielleicht über den Elfer reden, so in der 41., 42. Minute so eine Situation, wo so Botka den Ball im Mittelfeld hat und einfach nur den Pass spielen muss in den völlig offenen Raum, wo Morales, glaube ich, stand, der den Weg vor sich hat. Aber so Botka hatte zwei Gegner gegen sich und hat dann in dieser Situation einfach nicht die Übersicht, sondern hat halt dann einfach nur die Angst gehabt, den Ball jetzt zu verlieren und hat einfach diesen Pass nicht gespielt. Und ich glaube, das war eben so. Ne? Die Hamburger waren halt dran, immer, und haben halt den Fortunen ihre Handlungsoptionen geraubt und hätten zu dem Zeitpunkt ja schon 1-0 führen dürfen, wäre nicht unverdient gewesen. Und dann kommt dieser Elfer in der 45. Minute, wo Florian Hartherz den Hamburger trifft. Ja. Boah. Was sagt ihr dazu?
Ja, es ist halt tatsächlich, es ist schwierig. Also ich glaube, das ist für eine 50-50-Situation so. Ist für den Schiri unglaublich schwierig, die Situation, finde ich. Man sieht ja dann am Bildschirm mehrfach mittlerweile ja die Schiris. Dürfen sich das ja auch nochmal angucken.
Dass der Schiri das nicht
auch. Ja. Also ich glaube, für den Schiedsrichter erschien es auf jeden Fall in dem Augenblick nicht so schwierig und für den Videoschiedsrichter erst recht nicht. Also man hat sich das ja, glaube ich, nicht wirklich... Also es schien auf jeden Fall so, als ob man sich das nicht besonders lange angeguckt hätte irgendwie.
Genau, das verstehe ich auch wiederum
nicht. Glaube ich aber auch ein bisschen, ich hoffe so ein bisschen, dass das irgendwie auch nochmal daran liegt, dass man, glaube ich, nochmal diese Linie, dass man halt wirklich nur ganz klare Fehlentscheidungen nochmal war halt irgendwie umentscheiden lässt, halt irgendwie anzweifeln will und so. Ich hoffe, dass man einfach diese Linie noch jetzt einfach weiter verfolgt, dass das wirklich auch so ein bisschen so ein Trend ist, wie jetzt in der nächsten Saison gepfiffen wird. Das hoffe ich wirklich, das wünsche ich mir sehr. Und ansonsten glaube ich halt schon, das ist halt einfach anhand des Regelbuchs ist es halt ein Elfmeter, aber es kotzt mich halt an, dass sowas halt irgendwie Elfmeter ist. Also irgendwie in den 90ern wäre das halt kein Elfmeter gewesen und ich vermisse das echt.
Was sagt ihr zu dem, vielleicht auch aufs gesamte Spiel, zu dem Verursacher Hartherz, der ja sehr in der Kritik war? Die Rheinische Post hat ihm sogar einen eigenen Artikel gewidmet, um zu zeigen, dass er einen rabenschwarzen Tag hatte. Eure Gedanken zu Hartherz?
Also besonders großartig fand ich es auch nicht. Also da ist viel Druck über seine Seite gekommen. Und was du vorhin schon gesagt hast, dass eben dann die Lücke erstmal zu groß war, weil das Mittelfeld, ja, weil einfach das Mittelfeld zu schnell überspielt war, das hat er dann natürlich auch abbekommen so. Aber so ganz, war halt nicht keine großartige Leistung. Und wovon ich eigentlich enttäuscht war, dass ja irgendwie auch angekündigt wurde, dass der halt so gute Ecken und Freistöße schlagen kann. Und jetzt bin ich frage, warum wir das nicht gesehen haben.
Ja gut, ich meine, solange John Zimmer auf dem Platz steht, muss er sich da erstmal hinten anstellen.
Ja. Ich möchte ganz kurz zu dem Thema noch sagen. Ich muss das vorlesen kurz. Das hat uns ein Freund geschickt von dem Spiel Sandhausen gegen Darmstadt. Daniel Cater-Ruel. So. Freistoß auch auf der Gegenseite und Sandhausen macht es besser. Contento löffelt den Ball aus dem rechten Halbfeld gefühlvoll an den zweiten Pfosten. Dort steht Cater-Ruel sträflich frei und so weiter. Ja, Contento hat dann das nächste Tor der Sandhäuser noch quasi vorbereitet, weil er den Elfer rausgeholt hat für Sandhausen.
Ja, passt halt irgendwie so ein bisschen ins Bild, ne? Dass der halt irgendwie eine Halbzeit einfach braucht, um halt mal irgendwie zwei Tore vorzubereiten, was ja. Wahrscheinlich mehr Torvorbereitungen sind, als die ganze Fortuna Linksverteidiger Riege der letzten Saison zusammen irgendwie vorbereitet hat und man jetzt generell wieder sicher auch irgendwie wünschen würde, dass man vielleicht irgendwie noch hätte, so nachdem er wirklich für Fortuna keine Sekunde gespielt hat.
Linksverteidiger.
Der Konzentor hat letzte Saison ja. Das schon irgendwie
also, ja.
Also ich will halt irgendwie einfach ein.
So, also was sagst du denn zu Hartherz?
Ja, das ist, ich hätte die Frage war auch schon, weil ich nämlich finde, da beginnt nämlich das, wo ich sagen muss, Leute, halt mal den Ball flach. Also das ist Teil dieser der viel zu negativen Sichtweise auf dieses Spiel, finde ich. Weil Hartherz, ja, dieser Elfmeter, den verschuldet er, der kann da auch anders hingehen, irgendwie den Körper ab reingehen und dann den Ball irgendwie abdrängen vielleicht. Und der war halt auch eben häufig alleine und hat auch hin und wieder auch mal nicht Sachen gut gemacht. Aber ihn einem rabenschwarzen Tag zu unterstellen, das finde ich halt schwierig, weil so schlecht war er halt nicht. Der war halt so wie der Rest der Mannschaft und ich fand, er stach halt nicht heraus. Und in den stabilen Momenten, die Fortuna hatte und wo sie stabilisiert hat, war er halt auch genau das. Hat er seine Aufgabe gemacht und ja, klar, das mit dem Elfmeter, das muss man ihm anrechnen und eventuell ist er halt in der Fehlerkette, die zum 2:0 führt, auch ein Glied, aber nicht das Entscheidende. Und,
ja, da kommen wir ihm, ja gleich noch zu.
Genau, und das ihm dann heute, das finde ich einfach so ein bisschen schwierig. Und das sind so diese Sachen, da können wir gleich nochmal länger drüber reden, wie man dieses Spiel insgesamt bewertet und wie schwer man das bewertet. Und
also, das dann halt ich auch muss jetzt sagen,
in der Berichterstattung quasi, ja, die Fortuna braucht dringend den zweiten Linksverteidiger, stimmt, aber halt auch, weil Hartherz quasi nicht das Niveau hat, wo ich mir denke, Leute, ne, das ist halt das ein Spiel, nicht. Jetzt mal ganz ruhig.
Okay, ja, das ist halt lächerlich. Nee, ich meine einfach, man braucht einfach diesen Kaderplatz halt so, ne?
Ja, also genau.
Einfach für den Fall, dass halt Hartherz sich halt auch mal verletzen sollte oder so, wäre es einfach wichtig, dass man halt einen zweiten Linksverteidiger hat. Ich glaube, darum ging es uns irgendwie, oder? Also.
Ja, genau.
Ja, gut, das meint dann, dass die RP dann da jetzt
ein Abgesang schreibt.
Schnappatmung bekommt, ja, genau.
Also ich fand insgesamt die linke Seite war halt die schwächere Seite, das, was vielleicht auch an der rechten Seite vom HSV lag. So. Aber insgesamt so das Duo Borello-Hartherz fand ich schon deutlich schwächer als auf der anderen Seite. Da kann aber tatsächlich vielleicht nicht nur Florian Hartherz was dafür, sondern insgesamt die Abstimmung, die nach vorne läuft, so die muss halt auch beim Spiel nach hinten noch gefunden werden. Und also da muss ich schon sagen, das Duo Borello-Hartherz, das war schon schwächer an dem Abend.
Aber
eine Sache noch, zur Halbzeit habe ich mir nur aufgeschrieben, dass ich den Sobotka hätte rausnehmen wollen.
Ja,
also der war ja so völlig abgemeldet und habe mich auch gewundert, dass er dann wiedergekommen ist.
Ja, das hatten wir auch so besprochen in der Halbzeit wünschen. Was ich noch kurz dazu sagen wollte, nochmal zur Einordnung, weil du gerade auf die Abläufe und sowas eingehst. Da hat man, glaube ich, auch einfach gesehen, dass der HSV relativ Corona-frei durch die Vorbereitung gegangen ist und mehr Zeit und Chance hatte, eben mit dem neuen Trainer neue Sachen einzuüben. Und das ist eben bei Fortuna alles so chaotisch und katastrophal gewesen, dass, ja.
Ich glaube, die haben auch einfach einen vollständigen Kader, oder? Also relativ.
Viele Leute.
Ja, ja. Also genug Leute einfach.
Ja, die haben einen guten Kader. Ja.
Gut, dann kam die zweite Halbzeit, ne? Keine Wechsel, das hat mich echt überrascht.
Ja.
Aber naja, gut.
Gut, der Wechsel kam ja dann. Oder wollen wir noch über die Zeit bis dahin sprechen?
Ja, ich sag mal, wie gesagt, Sobotka war für mich ein Wechselkandidat, aber Piotrowski halt auch. Mhm. Also unglückliches Startelf-Debüt. Oder Moment, hat er gegen Ingolstadt hat er nicht von Anfang an
gespielt. Der ist ja eingewechselt worden.
Ja. Also irgendwie, ja, fehlt dem noch komplett so die Einbindung ins Spiel. So. Vielleicht wird das nochmal was, aber momentan, ist er irgendwie noch ein Fremdkörper, finde ich.
Ist ja auch ein bisschen undankbar für ihn, weil er dann halt tatsächlich nach vorne geschoben worden ist und vielleicht gerade, wenn du neu in der Mannschaft bist und die dann eine Rolle noch finden musst,
dann quasi mehrere Rollen innerhalb eines Spieles zu haben. Klar kann man sagen, er ist halt ein Profi, muss er können, aber es kann halt auch mal passieren, ne? Gegen eine Mannschaft, die halt individuell stark ist, wo du halt nicht viele Freiräume hast.
Ja, ich glaube, die Idee war ja ein bisschen, dass er halt auch mal aus der zweiten Reihe abziehen kann.
Hat er ja auch gemacht zu Anfang der zweiten Reihe, seit 30 Meter drüber.
Ja, genau. Ja, so können auch andere im Kader aus der zweiten Reihe abziehen.
Einige sogar.
Ja, nicht so ungut. Vielleicht wird das ja noch was, aber bisher ist er noch nicht angekommen.
Ja, ist auch wirklich halt super undankbar, ne? Weil irgendwie ist ja auch nicht so, dass man irgendwie sagen kann, dass das Spiel der Fortuna funktioniert so und so und man setzt den halt dann irgendwie an diese Stelle in die funktionierenden Strukturen, sondern es funktioniert ja auch um ihn rum irgendwie relativ wenig. Deswegen, ja, also würde ich da jetzt auch noch nicht verfrüht über ihn den Stab brechen wollen, auf jeden Fall.
Vielleicht, ja, dann kam tatsächlich der erste Wechsel. Ja. Pledel wurde eingewechselt.
Jean Zimmer, was ich beachtlich fand, aber nachvollziehbar.
Ja. Ja, und dann hat er sich auch prima eingefügt. Ne?
Ja. Ein starker Fehlpass in der 60. Minute, der das 2-0-1 leitet. Mhm. Ja, das darf halt nicht passieren.
Ja, ich habe ihn den Fehlpass tatsächlich hier als Deluxe-Fehlpass stehen.
Ja. Ja, das sind die Fehlpässe, die dann auch zur Gegentor führen, oder wie bloß die Kategorisierung?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also klar, ohne den Fehlpass fällt das 2-0 auf jeden Fall später.
Ja, oder halt gar nicht.
Ja, oder auch gar nicht.
Weil in der zweiten Halbzeit hat man schon gesehen, dass der HSV halt kontern will, so ein bisschen, aber da war die Stabilität in der Defensive schon irgendwie stärker. Da, würde ich sagen. Und da war eher das Problem, weswegen ja vielleicht auch die Diskussion danach jetzt so enttäuscht ist, dass halt nach vorne wenig ging.
Ja.
Das eine Problem konnte abgestellt werden, aber das andere natürlich auch viel schwerer zu lösende.
Aber so ein 1-1 kann halt immer reinkullern. Solange das 1-0 steht, ist halt das Spiel offen und das 2-0 war halt einfach der Genickbruch. So. Genau. Das Spiel war durch, so.
1-1 ist ja auch reingekullert, könnte man sagen.
2-1 also, dann,
ja, der andere. Ja, genau.
Ja, aber da gab es ja vorher zumindest so ein paar, also in der ersten Halbzeit gab es ja auch so ein paar dicke Gelegenheiten, wo Kastenmeier halt grandios hält. Das war ja da dann nicht der. War so am Rumplänkeln so ein bisschen das Spiel.
Ja, das 2-0 hat übrigens auch dann zum zweiten Mal dazu geführt, dass ich erinnert wurde, dass Fans im Stadion sind. Also das erste Mal waren ja die starken, am Rande der Legalität sich bewegenden Grätschen von dem Vorkämpfer vor dem Herrn im HSV-Dress, Klaus Jasula. Da war das Publikum einmal da und dann beim 2-0 hat man nochmal gemerkt, dass Fans da waren.
Aber auch nur 1.000, was willst du machen, ne? Was hat die Bild getitelt? Der große Test, braucht es die Ultras wirklich oder so?
Ja, dass die jetzt diese Kampagne fährt, ist ja vollkommen klar. So. Also, das meinen die ja nicht mal ernst, sondern das ist halt einfach,
Nur Kampagne. Agenda. Genau. Das ist einfach nur Kampagne. Halt, aber im Fall HSV könnte man zum Beispiel jetzt sagen, ja, die hätte es wirklich gebraucht, damit da ein bisschen Stimmung gewesen wäre.
Ja, wobei ich schon sagen muss, dass die Fans zumindest, glaube ich, irgendwie in den ersten 30 bis 60 Sekunden im Spiel irgendwie auch wirklich Alarm gemacht haben. Also ich habe jetzt wirklich auch zum ersten Mal seit sehr, sehr, sehr langem wieder ein Fußballspiel gesehen. Also ich glaube wirklich das letzte Mal seit ersten FC Köln wieder. Und ich habe schon gemerkt, dass mich das halt auch wirklich für so einen Moment zumindest krass angezündet hat, irgendwie einfach mal wieder das zu sehen, so auch wenn da wirklich dann irgendwie nur 1.000 Hanseln sitzen, wovon wahrscheinlich irgendwie 2/3 noch irgendwelche Sponsoren-Dullis sind oder so. Aber ich fand es auf jeden Fall trotzdem, also ich habe da irgendwie wieder gemerkt, so, dass da ja irgendwie dann doch noch irgendwie sowas ist, was ich irgendwie eigentlich am Fußball mag und was ich irgendwie gut finde und so. Das war auch schon ganz cool, auch wenn sich das dann ja irgendwie relativ schnell wieder verloren hat. So, aber das war trotzdem irgendwie nochmal so eine nette Erinnerung, fand ich, muss ich schon sagen.
Ja, hast du auch recht.
Ja, ich habe das ja immer zwischendrin gehabt durch meinen Trend zum Zweitverein in Tschechien waren ja öfters schon lange wieder Zuschauer, so 1.000 erlaubt. Wo das bei manchen Vereinen dann gar keine Zuschauerbegrenzung mehr darstellt, ja.
Sonst noch, also gibt es noch was zu sagen zu den...
ich sag mal zum Spiel, bei dem 2-0 kann man einen Haken dran machen, so, aber ich meine, dann kommt es noch zu der Auswechslung von Borello für Ampomar, wo ich kurz gedacht habe, Borello wäre verletzt, und dann kommt ja noch der Auftritt unseres Herrn Ampomar. Also ich meine, man kann halt sagen, irgendwie nach dem 2-0 habe ich nicht mehr wirklich an einen Punktgewinn geglaubt, aber dann setzt Nana halt da noch diese dämliche gelb-rote Karte drauf. Also das hat dann den gebrauchten Tag so abgerundet irgendwie.
Da bin ich aber ein bisschen anderer Meinung. Also ich finde, die Linie vom Schiri war immer ganz klar, ich lasse halt quasi alles, was irgendwie geht, laufen, und was nicht geht, pfeife ich ab, und was gar nicht geht, gibt gelb. Mhm. Und fand ich total überzogen, Nana Ampomar da nach diesen zwei gelben Karten vom Platz zu stellen. Das finde ich dann einfach lächerlich, weil das dann so ein komisches Autoritäts-Ding ist, so von wegen, du zweifelst meine Entscheidung hier an oder wie auch immer, regst dich darüber auf. Da hat er ja nicht den Mittelfinger gezeigt oder so. Also,
ja, aber das sind zwei verschiedene Dinge.
Sehr unsouverän.
Ja, aber ist doch, das eine ist halt ein Zweikampf, wo du halt die beiden Spieler bewertest und sagst, ja, ich lasse hier ein bisschen mehr durchgehen. Und es gab ja letzte Saison schon diese Anweisung, ich glaube, gegen beim Kaiserslautern-Spiel hat es am stärksten gemerkt, dass eben Schiedsrichter solche Unsportlichkeiten wie diese Handbewegung oder das Beschweren sich beim Schiedsrichter, dass man das halt stärker regulieren soll, weil das ja auch runterwirkt in die unteren Ligen und so weiter und so fort. Also klar kann man sagen, naja, ob diese Anweisung nach diesen ersten Wochen der letzten Saison immer so konsequent durchgezogen worden ist, vielleicht nicht. Aber zu sagen, naja, der hat ja auch ein hartes Spiel durchgehen lassen, warum lässt er das dann nicht durchgehen? Das sind zwei verschiedene Dinge, meines Erachtens nach. Und ja, das ist halt blöd, ja, und schade um Ampomar im nächsten Spiel, würde ich sagen. Passt vielleicht auch da rein mit der etwas nicht ganz hundertprozentigen Elfmeter-Entscheidung, dass der Schiedsrichter jetzt vielleicht nicht den krass besten Tag hatte, aber naja, an ihm lag es halt nicht. So, ne?
Ja. Also, vielleicht so als Gesamtbewertung des Spiels, kann einem schon ein bisschen zu denken geben. Ich glaube, das wird eine ziemlich zähe Angelegenheit in den nächsten Wochen. Ich sag mal jetzt Ampomar hin oder her, ob der jetzt beim nächsten Spiel fehlt oder nicht. Insgesamt muss man halt Lösungen nach vorne finden. Und zwar schnell. Und da bin ich nicht sehr optimistisch gerade.
Ich sehe das ja ein bisschen anders, was ich gesehen habe, war halt eine Mannschaft, die noch ihre Defizite gerade im Aufbauspiel hat und anfangs halt taktisch falsch eingestellt war. Das ist eine Frage des Trainers in der ersten halben Stunde.
Ja, das stimmt.
Gegen eine sehr gute Hamburger Mannschaft gespielt hat. Und ich glaube, die Unzufriedenheit oder eine gute Hamburger Mannschaft, aber die Unzufriedenheit, die es in Fortuna-Lager gibt, hat sicherlich damit zu tun, dass man den HSV unterschätzt hat, gerade nach dem Pokalspiel gegen Dresden, dass man dachte, okay, die lassen sich jetzt leicht verunsichern, und auch, dass, auch wenn das vielleicht nicht die breite Stimmung ist, aber dass viele schon damit liebäugeln, dass die Fortuna oben mitspielt. Und da kann man natürlich sagen, naja, wenn man darauf setzt, dass die Fortuna oben mitspielt, dann würde ich es auch sagen, dass die Fortuna ihre Offensivsachen schnell lösen muss. Aber wenn man sagt, dass die Fortuna auf dem 9. Platz landen kann und dass das okay wäre, dann, das ist so ein bisschen meine Herangehensweise, dann verunsichert einen dieses Spiel nicht so, weil man auch viele gute Ansätze sehen konnte. Die Mannschaft hat sich stabilisiert, die Innenverteidiger waren beide gut.
Ja.
Die Abwehr insgesamt, gerade weil ich Hartherz nicht so stark negativ bewerte, ist da. Das wusste man vorher schon. Die Probleme, die haben wir gegen Ingolstadt auch schon besprochen. Und dann verliert man halt gegen den HSV 2-1. So.
Mhm.
Ja. Weil man halt einfach von 90 Minuten 30 Minuten die schlechtere Mannschaft war und die anderen 60 nicht die bessere.
Und weil Zimmermann halt noch das 2:1 erzielt.
Ja, ja richtig. Zur
Vollständigkeit.
Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwie, ja, es war schon so vorbei.
Ja, ich finde halt auch, man kann das schon irgendwie ein bisschen so zusammenfassen, dass man sagt, okay, es ist halt ein Gegner, der halt irgendwie personell wahrscheinlich schon irgendwie einfach stärker ist, der halt gefestigter ist, der halt irgendwie vielleicht ein bisschen besseren Plan irgendwie hatte, man hat dann irgendwie trotzdem irgendwie ganz gute Ansätze, aber es reicht dann halt irgendwie nicht ganz, aber es sieht eigentlich irgendwie dann vielleicht doch irgendwie ganz gut aus und das kann dann halt irgendwie so ein bisschen Hoffnung halt irgendwie für irgendwie auch so ein bisschen die Analyse, die wir halt irgendwie nach so ungefähr jedem Spiel seit Januar oder so irgendwie irgendwie, glaube ich, haben setzen können. Und ich glaube, viele, und da würde ich mich halt zumindest auch so ein bisschen mit einschließen, verlieren einfach so ein bisschen den Glauben daran, dass es halt irgendwie mal mehr sein wird als gute Ansätze, sieht gut aus und so weiter.
Ja, oder und also ich würde jetzt ja auch meine Einschätzung nicht absolut setzen. Es gibt für jede Gegenmeinung kann man gute Argumente finden. Man kann sagen, das kann auch schief gehen, man sieht nur Ansätze und es passiert nichts. Absolut nachvollziehbar, total.
Ja, also ich glaube, da kommt wirklich irgendwie gerade ganz, ganz viel irgendwie von dieser Hysterie irgendwie her, die jetzt da wirklich irgendwie so ein bisschen hier herrscht.
Und einfach aus dem Frust der Rückrunde.
Ja, so. Also einfach, dass man denkt, okay, warum, also wo soll man das Vertrauen hernehmen, dass diese guten Ansätze halt dazu führen, dass man halt irgendwie wirklich auch mal ein Ergebnis gegen Würzburg holt. So, wo soll man das Vertrauen hernehmen? Weil irgendwie diese guten Ansätze gab es irgendwie eigentlich fast jede Woche und es wurden dann halt irgendwie in der letzten Saison irgendwie so mit jedem weiteren Nackenschlag, der dazu kam, halt irgendwie immer weniger, einfach weil es, glaube ich, dann mental auch irgendwie super schwierig war, sich da jedes Mal wieder irgendwie komplett neu irgendwie zu motivieren und irgendwie auch an sich zu glauben, wenn es halt irgendwie jede Woche wieder schief geht, auch wenn du eigentlich relativ viel richtig machst. Und ich glaube einfach, dass einfach viele Leute befürchten, dass man jetzt, ja, und dass es jetzt halt irgendwie einfach genauso weitergeht. Und es gibt ja irgendwie auch einfach Sachen, die dafür sprechen. Wie, dass man natürlich irgendwie jetzt keine optimale Vorbereitung irgendwie gehabt hat, gerade durch diese Corona-Infektion. Weil es war ja eigentlich auch ein Hauptproblem, gerade der Rückrunde, dass man halt einfach irgendwie nicht genug Tore geschossen hat und dass man irgendwie keine Torchancen entwickeln konnte. Und wenn dann, ja, irgendwie mehr oder weniger zwei Drittel deiner Offensive halt irgendwie sich nicht vernünftig vorbereiten kann, längerfristig ausfällt und so weiter, dann wird da ja auch irgendwie erstmal über kurz oder lang halt irgendwie nichts entstehen. Also wenn man jetzt irgendwie auch mal generell auf die Offensive der Fortuna schaut, so, ja, ich meine, wir haben das ja letzte Woche irgendwie auch schon so ein bisschen angesprochen, dass es irgendwie erstmal relativ schwer ist, sich vorzustellen, wie man halt irgendwie den Ball zu den Stürmern bekommen will. Das hat ja irgendwie auch letzte Saison einfach nicht gut funktioniert. Man ist das Problem jetzt angegangen anscheinend, indem man irgendwie Edgar Pripp verpflichtet hat. Ich jetzt nicht genau weiß, ob der wirklich diese Rolle ausfüllen kann, dass er sehr, sehr verletzungsanfällig ist, hatten wir ja irgendwie auch schon angesprochen. Der soll jetzt irgendwie die Position besetzen, die halt vorher von zwei Spielern besetzt wurde. Das heißt, man hat da jetzt irgendwie gerade keinen. Und sonst hat man irgendwie eigentlich nur Leute wie Ioa, die ausfallen. Und eigentlich hat man wirklich nur Ruven Hennings, auf den man sich so richtig verlassen kann. Alle anderen Spieler sind halt irgendwie Versprechen, sind Leute, die halt Talent haben, die es aber noch nie konstant abgerufen haben im Trikot der Fortuna. Und man kann da irgendwie eigentlich nur hoffen. So. Aber es ist eigentlich niemand, wo man sagen kann, okay, auf den kann ich mich verlassen. Da ist dann natürlich noch ein Karaman. Aber ob der halt irgendwie erstens mit dem Kopf gerade dabei ist und zweitens steht nochmal wieder auf einem ganz anderen Blatt.
Ja, was ich glaube ich mal brauchen würde, das gab es ja in der Vorbereitung auch nicht, ist so ein überzeugenden Sieg, wo mal drei oder vier verschiedene Torschützen sind. Mhm. Dass man halt so merkt, irgendwie, ja, da in der Offensive konzentriert sich in dieser Saison nicht wieder alles auf einen Ruven Hennings, der einfach die Form der letzten Saison erreichen muss. Und ich glaube, auf dieses Spiel werden wir leider noch ein bisschen warten.
Oder wir sehen es jetzt gegen Würzburg. Eine unfassbare Überleitung herzustellen.
Ja, ich hoffe doch sehr. Ja, Jan, du hast das ein bisschen angeguckt, ne? Drei Gegentore haben sie schon gefangen, ne?
Ja, soll ich jetzt schon kurz Gegner und dann die Umstände mit Zuschauern oder ja. Wir wissen es nicht genau. Ja. Also, Tim hat schon angedeutet, die Basis ist noch nicht so dicke. Es gibt schon zwei Spieler, die Würzburg Kickers gemacht haben. Die Würzburg Kickers sind so ein Bayernliga-Verein über Jahrzehnte gewesen. Seit 2014 hat sich der Verein ausgegliedert in eine Aktiengesellschaft. Und das ist auch kein Zufall, weil Thorsten Fischer, der Besitzer von Flyer Alarm, stark eingestiegen ist. Und damit ging auch so ein bisschen der Aufstieg der Würzburger Kickers in Richtung zweite Liga, in die man ja schon mal aufgestiegen war, einher. Und im Januar 2020 ist dann auch noch Felix Magath dazugesetzt worden als sportlicher Leiter von nicht den Würzburger Kickers, sondern von Flyer Alarm Global Soccer. Denn Felix Magath ist nicht nur für die Würzburger Kickers zuständig, sondern auch für Admira Wacker Mödling, wo Flyer Alarm eben auch die Finger im Spiel hat. Letzte Saison dritte Liga noch und die Würzburger Kickers sind ein Profiteur der Corona-Krise gewesen in einer dritten Liga, die ohnehin sehr leistungsdicht war. Also zwischenzeitlich habe ich ja hier in München auch enger verfolgen können, waren die 60er schon dran, oben mitzuspielen, aber es gab so irgendwie 8-10 Vereine, die hätten aufsteigen können. Anfangs ja auch der MSV Duisburg, der dann durchgereicht worden ist, aber Würzburg war vor der Corona-Pause 10. und ist dann im Mai, Juni als Zweiter aufgestiegen unter Trainer Michael Schiele, der 2017 dort Cheftrainer ist, vorher schon Co-Trainer in Würzburg und Fürth unter Ralf Hasenhüttl, Stefan Rutenbeck und Stefan Schmidt, aber eben seit 2017 Hauptverantwortlicher in Würzburg. Die letzten zwei Spiele, einmal im Pokal rausgeflogen gegen Hannover und gegen Aue, beides Mal hat man 3 Gegentore kassiert. Die Abgänge nenne ich mal jetzt nur 3. Fabio Kaufmann ist nach Braunschweig gegangen, hat 14 Tore, 14 Vorlagen gemacht letzte Saison, also ein relevanter Abgang. Dann noch David Gnase, der nach Uerdingen gegangen ist, also auch in Düsseldorf Fußball spielen darf. Und Sebastian Schuppan hat seine Karriere beendet, der den entscheidenden Elfmeter zum Aufstieg gemacht hat. Wie spielt Würzburg? Ganz kurz, gegen Hannover im 4-3-3 etwas defensiver und gegen Aue im 4-4-2 mit 2 Sechsern und 2 Offensiven. Eine relativ junge Mannschaft tatsächlich. Der erste, den ich jetzt nenne im Tor, ist es nicht mehr. Den kennt man in Düsseldorf, Fabian Giefer, aus Augsburg gekommen, hütet das Tor der Würzburger Kickers. Die Verteidigung in der Viererkette auch relativ konstant. Rechts verteidigt Frank Ronstadt. In der Innenverteidigung der Kapitän Daniel Hegele und Leroy Quadwo. Und Linksverteidiger ist Arne Feig, der aus Heidenheim gekommen ist. Und im Mittelfeld zieht Patrick Sontheimer, aus Fürth gekommen, so ein bisschen die Fäden. Zusammen mit Tobias Kraulich eventuell oder Nzuzi Toko aus Göteborg. Gegen Hannover hat noch David Kopatz gespielt. Also Sontheimer ist so im Mittelfeld ein bisschen die Konstante gewesen. Ansonsten ist drumherum ein bisschen ausgewechselt worden in den letzten zwei Spiele. Außenstürmer Robert Herrmann aus Aue gekommen und rechts Dominik Baumann oder Florian Flecker, der vorher bei Union Berlin gespielt hat. Baumann kann auch vorne drin spielen im Sturm, wo noch Luca Pfeiffer wartet. Wenn man im 4-4-2 spielt, könnte zum Beispiel Baumann neben Luca Pfeiffer spielen. Der Pfeiffer hat in 34 Drittligaspielen 15 Tore und 8 Vorlagen gemacht, also eher der Spieler, auf den es geht. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kriegst du die Spielweise heraus? Wie spielt Würzburg? Und man geht ja mit gewissen Vorurteilen rein in so eine Vorbereitung. Was ich dann aber in diesen Statistiken gelesen habe, hat mich ziemlich überrascht. Also, die haben sich nicht hinten reingestellt, sondern Würzburg hatte sowohl gegen Hannover als auch gegen Aue mehr Ballbesitz und hat verhältnismäßig wenig mit langen Bällen gespielt. Also, die haben es spielerisch versucht, ähnlich wie Fortuna Düsseldorf auch mit vielen Flanken und gehen eher über Außen als über die Mitte, aber das ist jetzt auch nicht überraschend. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann sind die Tore, die man sich in den Zusammenfassungen aus dem Pokal und gegen Aue ansehen kann, auch sehr viel erklärlicher, weil das sind im Prinzip Kontertore der gegnerischen Mannschaft. Also Würzburg hat tatsächlich mitspielen wollen und ist da ins offene Messer gelaufen. mal sehen, ob die daraus Lehren ziehen oder ob der Trainer sagt, das ist eben unsere Spielphilosophie, das wollen wir weiterziehen und wir spielen auch gegen Fortuna Düsseldorf mit. Das werden wir dann sehen nächsten Samstag um 13 Uhr. Aber eben keine Mannschaft, die bisher, wie man das denken könnte, sich hinten reinstellt und den Beton anrührt, sondern tatsächlich mitgespielt hat.
Ja. Unterstreicht die Ambition.
Hast du da schon weiterführende Gedanken zu Fortunas Kader und einer eventuellen Aufstellung
daraus ab? Vielleicht nicht, bevor wir jetzt vielleicht den Punkt ansprechen, könnten wir dann vielleicht generell nochmal auf Samstag überhaupt zu sprechen kommen. Da es ja auch den Faktor geben wird, dass wieder Zuschauer im Stadion sein werden. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt viel näher verfolgt habt. Dass, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass jetzt diejenigen, die halt letzte Saison halt schon die Dauerkarten für diese Saison gekauft haben, sich jetzt jeweils dann immer für die Spiele dieses Geld wieder zurückerstatten lassen können und sich dann wieder neu bewerben müssen für die Spiele. Also zumindest ist das jetzt im Augenblick so. Ich meine, man weiß ja sowieso nicht, was in zwei Wochen ist, was nächsten Monat ist oder was nächstes Jahr ist. Aber das ist jetzt, glaube ich, erstmal
oder am Wochenende die
Herangehensweise. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei uns ist es ja so, dass wir unsere Dauerkarten nicht verlängert haben, weil irgendwie, glaube ich, keiner von uns so wirklich Lust hatte, in ein mehr oder weniger leeres Stadion zu gehen, wo dann irgendwie fast nur irgendwelche Sponsoren sitzen, wo vor allen Dingen irgendwie dann auch kein organisierter Support irgendwie großartig stattfinden wird und so weiter. Aber ich kann ja einfach auch verstehen, dass viele Leute sich irgendwie darauf freuen, jetzt irgendwie auch die Fortuna wieder zu sehen. Wie groß dann da die Wahrscheinlichkeit ist, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich habe 10.000 sind im Augenblick auch erlaubt, ne?
Irgendwie 10.500 oder so. Mhm.
Davon sind aber 10% sind das nicht Special Guests und Partnerkarten. Ja. Ne? Also ich glaube, die Chancen, also wenn man eine Karte haben will, als eine Dauerkartenbesitzer, sind die Chancen, glaube ich, gar nicht schlecht, dass man eine kriegt.
Ja.
Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass alle dahin wollen.
Ja, ich wäre mir jetzt auch gerade nicht so sicher, ob ich so mal gucken, was die mit der Rheinbahn machen, da kann man ja dann wieder eine Maske anziehen oder was, wenn dann 10.000 in den zwei Bahnen verteilt nach Hause fahren.
Ja, da ist das halt das Gute, wenn du deswegen
steht bestimmt,
wird ja dann strategisch die Zahl der VIPs nach oben gefahren.
Ja, stimmt, die fahren alle mit ihren
SUVs. Alle gehen ganz genau.
Und genau. Also auf jeden Fall wird die Bahn wieder sagen, wer konnte denn damit rechnen, dass plötzlich wieder Zuschauer zugelassen
werden? Ja, aber ich weiß nicht, wie die es machen, aber in Dortmund zum Beispiel, da weiß ich, hatte man Slots, weil man rein sollte.
Mhm. Ah ja, okay.
Also da gehe ich auch jetzt erstmal ganz fest davon aus, dass bei der Fortuna auch so sein wird. Also hoffe ich mal. Kann natürlich nie wissen, aber
Ich war kurz so wehmütig und dann habe ich jetzt eigentlich aber gedacht, ich hätte jetzt gerade keinen Bock. Dahin zu gehen. Also aus verschiedenen Gründen.
Also auch so richtig, selbst angenommen, dass mit der Corona-Situation verbessert sich irgendwie noch im Laufe der Saison so richtig kann ich mir das irgendwie immer noch nicht vorstellen, dass das irgendwie wieder einigermaßen angenehm und nett irgendwie werden kann, dass man irgendwie jemals nochmal, glaube ich, in so eine Art Stadionerlebnis haben wird, wie wir es irgendwie gewohnt sind oder gewohnt waren. Also, weiß ich nicht, glaubt ihr, dass Alkohol und Gästefans und nicht personalisierte Tickets zurückkommen werden, das alles?
Also nicht personalisierte Tickets, glaube ich, das ist, glaube ich, das, was am fragwürdigsten ist. Ja. Aber alles andere wird erstmal kommen. Also da sehe ich, also da finde ich, also die Sorge muss man haben, dass jetzt halt Sachen eingezogen werden und die dann halt bleiben. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass man da auch ein Auge drauf haben muss. Aber erstmal werden die Gästefans wieder kommen. Vielleicht nicht als erstes, und das ist natürlich die kritische Phase, wenn es so eine Phase gibt, wo quasi erstmal nur das Stadion zwar voll sein darf, aber keine Gästefans, und wenn diese Phase ein bisschen länger ist, das ist dann gefährlich. Weil dann Sachen eingeübt werden, die dann bleiben. Aber wenn man sagt, man füllt die Stadien wieder und es gibt keine von außen Vorgaben, dann werden auch Gästefans zugelassen und dann wird es auch Alkohol geben, da haben die Vereine auch ein Eigeninteresse dran. Die Biersponsoren haben Eigeninteresse, dass es Alkohol gibt. Das kann natürlich sein, dass die Politik das nicht will, aber erstmal wird es das weitergeben.
Ja, die Kampagnen gehen jetzt ja auf jeden Fall schon los. Ne? Also haben wir ja gerade eben mit der Bild-Zeitung schon angesprochen, die sich dann natürlich wieder in vorderster Front irgendwie erstmal stellt. Es gab dann ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche dann irgendwie auch diese Kampagne vom Innenministerium, wo sich dann ja auch leider die Fortuna...
ja, alle NRW-Profivereine.
Ja gut, ne? Aber halt eben auch die Fortuna halt zusammen mit Heribert Reul hingestellt hat, um ein Zeichen gegen Gewalt, ging es eigentlich um Gewalt in den Stadien oder was?
Wie sowas,
ja. Ein Bündnis gegen Gewalt, wo ich mich halt auch denke, so, boah, Heribert Reul, ey, was für Gewalt meinst du denn eigentlich? Polizeigewalt oder was? So, also, gegen welche Gewalt muss man denn gerade was tun?
Im Fußball.
Ja, also schon irgendwie, ja, sehr bemerkenswert auf jeden Fall. So. Und das war halt zu einer Phase, wo noch nicht mal ein Fan in einem Stadion gesessen hatte. Ah, nee, also ich
habe dazu einen Kommentar
gelesen. Sehr, sehr wenig Hoffnung.
Dazu den Kommentar gelesen, der vermutete, dass die Vereine jetzt in vorauseilender Gehorsam eben mit dem Innenministerium NRW diese neuen Verträge und strikteren Regeln, und es ging ja auch um personalisierte Tickets und eben diese Gewaltprävention und so weiter, vorbeugt und da weitgehende Zugeständnisse machen, um so einer Situation wie damals in Bremen zu entgehen, wo dann der Verein plötzlich Polizeieinsätze bezahlen musste.
Ja, vor allem ist ja, glaube ich, auch einfach nur um halt irgendwie Stimmung dafür zu machen, ja, dass eben einfach von der Politik erlaubt wird, dass halt eben jetzt wie am nächsten Wochenende 10.000 Leute ins Stadion dürfen. So, ne? Darum ging es ja, glaube ich. Und genau mit diesen Sachen
möchte man
sich jetzt halt eben auch erpressen.
Ja, dann kann halt so ein Typ seine Law-and-Order-Fantasien ausleben und die Leute machen halt brav mit. Das finde ich
schon. Ja, weil sie auch gerade keinen Gegenwind erwarten müssen. Es gibt keine Fans im Stadion, die halt Banner hochhalten, die darauf aufmerksam machen, wie scheiße das ist, die eine Gegenstimme organisieren können. Ja. Das ist schon ziemlich, also die Sorge muss man haben.
Ja.
Und da muss man ein Auge drauf haben. Ich glaube, dass Dinge, die viele Fans angeht, wie zum Beispiel Alkohol und Bier im Stadion, dass man auch mal auswärts fahren kann und sich da hinsetzen kann, das wird es weiterhin geben. Aber Sachen, auf die nur gewisse Fangruppierungen ein Auge drauf haben und wissen, was das bedeutet, das wird gefährlich. Mhm. Und da glaube ich auch, bin ich bei Lou, das könnte schwerwiegendere Folgen haben, diese Pause in Corona.
Ja, Pause hin oder her. Ich glaube ja einfach, dass jetzt die Saison wieder angefangen hat, zu einem Zeitpunkt, wo dann geguckt wird, wie viel geht. Jetzt kommen wieder Zuschauer. Jedes Stadion ist einmal dran. Jeder hatte sein Heimspiel. Und gerade ändert sich die Situation in Deutschland ja dahingehend, dass ich durchaus davon ausgehe, dass wir bald wieder bei den Geisterspielen sind.
Ja, in München hat man die ja immer noch.
Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich mache mir auch über ganz andere Sachen momentan da Gedanken, sodass ich eigentlich auch gut finde, jetzt möglichst schnell wieder elastisch auf bestimmte Zahlen zu reagieren und wieder Geisterspiele zu machen. Ihr habt natürlich recht, was so im Hintergrund alles für Grundsteine gelegt werden für einen Fußball nach Corona, das ist grauenhaft. Das ist schlimm, so, aber momentan finde ich tatsächlich, ist doch wieder die Diskussion vom März, April aktueller, was sich der Fußball eigentlich für eine Sonderstellung rausnimmt, und die werden wir auch bald wieder haben.
Ja, ich weiß nicht gar nicht, also ob das diese Sonderstellung, ja, es gibt so ein paar Sachen, die frustrierend sind und die einem so im Arbeitsalltag frustrieren, weil man selber ja Einschränkungen hat und so weiter und so fort und seinen Job nicht machen kann, wie das bei mir der Fall ist, wo ich in städtische Einrichtungen nicht reinkomme, weil diese scheiß Zahl über 50 ist, aber parallel die Wirtshauswiesen hier durchgezogen wird, die Wirtshäuser voll sind und alle sich mit Corona anstecken im Vollsuff, wo man sich denkt, ja Leute, ja, ganz ehrlich. Aber das sind so Sachen, ich glaube halt, dass man halt vielleicht nicht mit 50.000 im Stadion, aber dass man halt das eigentlich machen könnte, so vernünftigerweise, keine Ahnung, wenn man das clever macht, dann gibt es da, glaube ich, Optionen für 10.000 Leute. ist die Frage, ob man das will. Richtig. Und man muss es halt vielleicht testen und wenn es nicht funktioniert, dann kann man das ja auch wieder zurücknehmen, dann wird man es auch wieder zurücknehmen. Aber das sind so gar nicht diese, was jetzt in Corona passiert, das ist alles so ein bisschen, so ist es halt. Das Hauptproblem, und das hat ja Lou schon angedeutet, das Hauptproblem ist, was danach ist und das kann halt das Entscheidende sein.
Ja, ich würd halt einfach wirklich sagen, was jetzt währenddessen ist, ist halt aber auch, dass Fußball gucken und zum Fußball gehen, ich denke, das stimmt ihr vor allem und alle unsere Hörer uns auch zu, ist ja vor allem und Hörerinnen, ist ja vor allem irgendwie, dass man das mit einer gewissen Leidenschaft betreibt. Und Leidenschaft ist für mich auch immer ein Teil von Kontrollverlust. Und das widerspricht halt all dem, was momentan eigentlich angesagt ist. So. Und ich sag mal, ich sehe auch lieber die Bilder aus Rostock, aus Dresden und was weiß ich, weil das für mich mehr mit Stadion zu tun hat als ein Stadion, wo 1000 Zuschauer drin sind und alle sind peinlich darauf bedacht, die Regeln einzuhalten. Und ich meine, genau diesen Widerspruch wird man aber nicht auflösen können, dass ich eigentlich die Bilder aus Rostock und Dresden dann wiederum nicht so gerne sehe, weil ich halt denke, es gibt dann doch Wichtigeres als Fußball.
Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist quasi, was macht man jetzt in der Pandemiebekämpfung und was ist jetzt quasi das, was opportun ist und wo es vielleicht gesundheitlich Sinn macht, gewisse Einschränkungen zu machen. Das andere ist, was sind die Langzeitfolgen?
Nein, aber ich meine beides. Weil die kurzzeitigen Maßnahmen jetzt sind, die Zuschauer zu beschränken. Aber im Stadion kriegst du die nicht auf Distanz gehalten, die Leute.
Klar, sieht man. Also Also wenn du die Bilder, die anguckst, aus der ersten Liga, gut, aus Sachsen und aus Rostock, das fand ja, ich auch ein bisschen eng. Genau.
Ja, aber von den beiden habe ich gesprochen.
Ja, aber das liegt an den Kapazitäten, wie das da halt vor Ort gemacht wird. Also wenn ich mir die Bilder aus der ersten Liga angeguckt habe und so, das war ziemlich, also das Problem ist nicht im Stadion, sondern immer die An- und Abreise mit dem öffentlichen Nahverkehr, würde ich sagen. Und was halt passiert, wenn da Leute auf Klo gehen und solche Sachen. Aber die Bilder aus innerhalb des Stadions, wo Leute da halt irgendwie mit wirklich Abstand saßen und es irgendwie vernünftig geregelt war, wie die Leute sich da halt hinsetzten oder so, das fand ich halt relativ unproblematisch.
Nein, aber was ich meine ist, entweder du hast halt dieses Publikum, das meiner Meinung nach dann auch, bis auf, dass sie ein bisschen singen und grölen und Stimmung machen können, eigentlich, wenn sie sich so beherrschen müssen, auch nicht das Stadionerlebnis hat, was man eigentlich haben will. Entweder so rum, oder du hast halt die absolute Super-Spreading-Event. Und ich weiß nicht, irgendwie dann...
Aber das fordert doch niemand.
Das fordert niemand. Deshalb meine ich, das ist kein...
Das sind wirklich zwei verschiedene Diskussionen einfach. Ja.
Also keiner würde...
Was fordert niemand?
Dass da halt größere Leute... Also das wird eher zurückgenommen werden. Das ist, glaube ich, das ist eine Scheindiskussion.
Niemand fordert nicht, jetzt gerade Auswärtsfans. Ja. Niemand fordert, dass das Stadion wieder komplett gefüllt werden.
Nein, nicht komplett. Aber nach dieser Testphase bin ich mir sicher, wird man probieren, an der Stellschraube zu drehen, dass man vielleicht doch noch ein paar mehr reinlassen kann. Und das halte ich momentan für eine Diskussion, wo es dann wiederum geht, wie wichtig ist der Fußball eigentlich?
Ja, aber ich finde, das ist...
Warten wir es mal ab, Leute. Also mal sehen, wo das jetzt hingeht. Ich glaube, es läuft jetzt erstmal so der Testballon 2 Spieltage. Und wie gesagt, hier in Köln ist ja auch super spontan wieder abgesagt worden. Und dann kommt es halt auch sehr auf die aktuelle Lage an.
Genau, das ist dann nochmal in einem Monat. Bis dahin ist das Wetter, ist dann, glaube ich, auch so der Spätsommer verschwunden. Da werden dann die Infektionszahlen eh nochmal wahrscheinlich hochgehen. Einfach dadurch, dass man sich irgendwie nicht mehr so viel draußen irgendwie bei irgendwelchen Events treffen kann und so. Also ich kann mir eh vorstellen, dass einfach in einem Monat sowieso keine Leute mehr in die Stadien dürfen.
Auf jeden Fall nicht mehr als jetzt.
Also, was ich mir zwischendurch noch gedacht habe, übrigens, als ich mir dieses HSV beim HSV-Spiel, wo ja 1000 Zuschauer da waren, gesehen habe, ist ja auch totaler Scheiß, weil diese Anonymität halt überhaupt zum Fußball gehst, um halt mal 90 Minuten zu pöbeln. nicht machen, wenn du halt der Einzige in deiner Reihe bist. Da fällst du halt sehr schnell sehr unangenehm auf. Also,
ja, wobei es ja auch immer Pöbeleien gibt, hier nochmal Toni Leisner angesprochen, wo man sagen muss, ja, wenn das jetzt in Zukunft unterbleibt, sehr gerne. Also
ja,
Pöbeln ist außer, das eine, aber halt ja, nicht so. Und
darf man auch nicht vergessen, dass wir ja mittlerweile sowieso überall erkannt werden. In Fortuna-Kurven.
Richtig, unsere Gesichter sind ja schon in vielen einschlägigen Stellen
auch. Ja, aber weißt du, so wie man halt im Block steht und halt brüllt, was für eine Scheiße oder wie auch immer, wenn du halt da alleine in so einem Block sitzt, dann ist das halt einfach unangenehm und dann kommt da bestimmt auch mal eine Kamera drauf.
Ja, dir, Moritz.
Also ihr seid ja nicht dabei. Ja, ihr seid ja so oft, so selten mit dem Stadion gewesen. Aber ihr kennt uns doch. Wir kennen uns.
Ja. Nee, also ich verstehe schon, was du meinst. Diese Gruppendynamik, man lässt sich auch mal mitreißen und haut dann richtig raus. Das ist natürlich bei so einer Stadion, so einem Stadionerlebnis wie momentan einfach nicht möglich. Aber gut. Ja.
So. Nach diesem Break wollen wir jetzt noch darüber sprechen, was wir mit dem Ballbesitz der Würzburger machen oder auch nicht. So ein Ampomar könnte man gebrauchen, wenn man kontert.
Ja. Also ich setze ja auf, ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich mir dann die Aufstellung genau taktisch vorstelle, aber ich glaube, dass Botzek starten wird. Und Karaman und Ofori, das ist mein Hot Take. Und gegebenenfalls Ofori sogar über so halb links, wenn Borello nach rechts geht, um Zimmer zu ersetzen.
Zimmer wird so sicher in der Startelf stehen.
Also ich, ja, das glaube ich auch.
Ich bin jetzt, gerade wirklich im Weltuntergangsmodus.
Also ja, das stimmt, das ist ein guter Indikator, aber irgendwie glaube ich.
Wir wollen jetzt die Standard schießen. Also ganz ehrlich, ich rechne wirklich mit dem Schlimmsten. Ich glaube, es wird halt die Flügelzange Pledel-Zimmer geben, die halt die offensiven Akzente setzen wird. Vielleicht kann man mal einen Hennings draußen lassen, und weil der damit irgendwie auch mal Karaman die Chance bekommt, die hat er sich jetzt halt auch verdient. So, und dann hat man ja irgendwie auch wirklich genügend Mittelfeldstrategen, die halt die Bälle nach vorne tragen werden. Nee, also ich ganz ernsthaft, ich glaube wirklich, dass halt Pledel und Zimmer halt starten werden. Und ja, Ofori ist halt eben auch kein so richtiger Außenbahnspieler, ne?
Nee.
Und so richtig gibt ja, glaube ich, irgendwie gerade in dem System, das halt Rösler gerne spielen lässt, gibt es da irgendwie keine richtige Position.
Ich stelle mir halt so ein, also eigentlich stelle ich mir so ein bisschen ein 4-4-2 mit Raute vor, wo dann halt Botzek Sechser spielt und Ofori quasi den Zehner. Wäre halt nicht auf der linken Seite. Aber dann, das würde dem widersprechen, was ich vorhin gesagt habe. Aber wahrscheinlich spielt Zimmer und dann könnte sowas. Ja, es ist sehr offensiv, ne?
Also deine Hoffnung ist auf jeden Fall Hauptsache Ofori spielt. Egal wie.
Schon. Ja, schon irgendwie.
Also unabhängig davon jetzt, wer bei Fortuna spielt, ein bisschen war ja die Frage, was man aus dem ganzen Ballbesitz von Würzburg macht. Und ich würde das jetzt mal bezweifeln, dass Würzburg das, also ich meine, das Pokalspiel und das erste Ligaspiel waren beides Heimspiele, dass Würzburg das so angeht, wie in den ersten zwei Spielen, die Jan eben beschrieben hat. Also ich glaube schon, dass die Fortuna den Ball überlassen werden und dann muss man auch genau hingucken. Dann kann man sie auch nicht auskontern. Also ich gehe ganz schwer davon aus, dass auf jeden Fall eher so 60-70% Ballbesitz für Fortuna werden. Aber ich befürchte leider, dass daraus nicht viel gemacht wird.
Weil du glaubst, dass Würzburg jetzt die Lehren zieht aus den beiden Niederlagen.
Ja, das schon. Und außerdem, weil sie jetzt halt also die beiden Spiele, die du jetzt beschrieben hast, waren beides Heimspiele. Und jetzt spielen sie auswärts. Ich meine, klar, ohne Fans macht das keinen großen Unterschied, aber jetzt sind ja wieder ein paar Fans da.
Ja, ich würde auf jeden Fall auch vermuten, dass man halt Botzek aufstellt, weil ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass Würzburg jetzt die Spielweise großartig umstellen wird. Einfach weil der Trainer jetzt, glaube ich, schon irgendwie einige Zeit da ist. Und ja. Ich glaube einfach auch da halt sehr ruhig, sehr besonnen irgendwie sehr stabil halt irgendwie über lange Zeit was aufgebaut hat. Und ich glaube, den Weg wird man jetzt irgendwie nicht verlassen, nur weil man jetzt halt irgendwie zweimal gegen stärkere Gegner irgendwie zumindest auf dem Papier halt irgendwie zwar irgendwie auch relativ deutlich verloren hat, aber halt einfach erstmal nur verloren hat so und jetzt irgendwie erstmal in der Liga ankommen muss. Und ich glaube, gerade wenn das dann der Fall ist, dass Würzburg doch irgendwie viel über Ballbesitz geht, ist es, glaube ich, ziemlich gut, einen Botzek dabei zu haben, der eigentlich im Kader so der Einzige ist, der auch mal irgendwie einen längeren Pass oder auch mal eine längere Verlagerung spielen kann. Also er ist da wirklich im Mittelfeld, wirklich ist er im Augenblick der Einzige, der das kann, wenn man mal davon ausgeht, dass jetzt Edgar Pripp nicht fit werden sollte. Der, wenn er fit wird, den ich unbedingt gerne sehen würde, also der, die man automatisch immer aufstellen müsste. Und ja, deswegen gehe ich halt von Adem Botzek auf der 6 auf jeden Fall aus. Und ja, dann macht es natürlich schon irgendwie Sinn, wenn man halt irgendwie überlegt, diesen Ballbesitz von Würzburg eben anzugreifen, dann halt irgendwie auch schnelle Spiele auf dem Platz zu haben, was auf jeden Fall dann für Zimmer ja, glaube ich, automatisch sprechen würde. Was ja vielleicht irgendwie auch ein bisschen Sinn macht, insofern, weil einfach die Mannschaft nicht so stabil ist und es dann schon irgendwie auch, glaube ich, ganz gut ist, wenn man relativ viele Spieler aufstellt, die den Trainer einigermaßen kennen, die ihre Mitspieler einigermaßen kennen und so und dann jetzt nicht so viel wieder irgendwie austauscht und nicht so viel, also nicht noch mehr Kontinuität schafft irgendwie und ja, ich hoffe so ein bisschen, dass halt Borello, der ja irgendwie jetzt auch nicht langsam ist und wie auch ziemlich dynamisch ist und so und deswegen glaube ich auch irgendwie im Konter ganz gut zu gebrauchen ist, dass er spielt und
Aber ich dachte, du rechnest jetzt mit Zimmer Pledel. Wo spielt dann Borello?
Ich wünsche mir Borello.
Rechne okay. mit Pledel. Ah ja, richtig. Das ist der Lou-Take. okay. Und wer spielt in der Mitte? Also Piotrowski fängt ja wohl nicht wieder an.
Weiß ich gar nicht. Also
Wodka
ich würde
halt auch nicht, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich würde
Piotrowski noch eine Chance geben. Kommt ja Botzek.
Ja, also genau. Ich würde Piotrowski noch eine Chance geben und gerade wenn man vielleicht mehr darauf spekuliert, Ballgewinne zu haben und dann zu kontern, könnte das nicht schlecht sein, wenn er so dynamisch ist, wie man ihm das unterstellt.
Könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass Rösler sich überlegt, ja, dann lassen wir die Würzburger mal kommen?
Nö, kommen nicht, aber die werden sich halt nicht hinten reinstellen. Und darauf muss man ja hoffen.
Ja, okay.
Was auch immer dann wieder sagen könnte, dass es ein richtiges Fußballspiel wird, so, ne? So ein bisschen hin und her geht und so und dann.
Also das ist auch nicht so, dass jetzt Würzburg immer 60, die hatten halt 52% Ballbesitz oder so. Ja. Aber das zeigt halt gegen Hannover und gegen Aue, dass sie halt mitspielen wollten, dass sie sich halt nicht hinten reingestellt haben als Aufsteiger. Und darauf muss man hoffen, weil das ist etwas, wo ich optimistischer bin. Und tatsächlich, als ich das dann so mir angeguckt habe, was ich ja auch interessant finde, was ich hoffe, dass das Rösler weitermacht und vielleicht auch gerade gegen eine Mannschaft wie Würzburg auch weiter kultiviert. Es war schon auffällig, dass nicht nur der HSV wenige lange Bälle gespielt hat und sehr viel von hinten rausarbeiten wollte und kurz essen, sondern auch die Fortuna hat das gemacht.
Ja, richtig.
Und das finde ich ja eigentlich gut. Das nervte mich so ein bisschen unter Funkel und das ist auch etwas, wo man irgendwie eine Spielkultur entwickeln kann, wenn man das hofft. Das kann natürlich alles, wir haben schon darüber gesprochen, es gibt auch Ansätze und Überlegungen, dass man sagt, naja, es gibt vielleicht auch Gründe dafür, dass es nicht funktioniert, aber darauf hoffe ich auch weiterhin, dass dann flach gespielt wird und nicht mit langem Hafer.
Genau, und dass dann halt auch nicht nur der vorletzte, sondern auch der letzte Pass mal ankommt.
Ja.
Ja, Tipps?
Ich fange einfach mal an. Ich tippe ein 2-0 für Fortuna.
Ja, das
tippe ich. Tore von Kenan Karaman.
Also ich tippe auch 2-0.
Okay. Ich sage 1-3 für Würzburg.
Boah, Lou, ey. Ich tippe 3-3.
Na gut.
Ja.
Dann haben wir wieder ordentlich Zeit.
Ja, also ich wollte noch, bevor wir hier das langsam austrudeln lassen, darauf eingehen, dass Kahn Eihahn seine ersten Gehversuche in Sanzuolo, wo wir ja jetzt wissen, dass es bei Bologna liegt, gemacht hat. Und zwar wurde er am ersten Spieltag im Spiel gegen Cagliari Calcio in der 95. Minute eingewechselt. Und ich weiß nicht, wie viele Sekunden er dann noch hatte, bis abgepfiffen wurde. Aber so fängt man halt an, ne?
Ja, wahrscheinlich waren es 18 Sekunden.
Ja. Ja, das ist doch schön. Ja. Er wird seinen Weg gehen.
Ja, auf jeden Fall. Die zweite interessante Frage ist ja, ob Kevin Stöger seinen Weg gehen wird.
Ja. So, vielleicht will er einer vielleicht gut.
Soweit ich weiß, ist da noch kein neuer Verein gefunden.
Ja, aber der wird ja auch im Notfall
oder so. Ja, ich glaube, der wird wahrscheinlich auch noch einen besseren Verein als Schalke bekommen. Der wird halt wahrscheinlich nicht so viel auf dem Gehaltszettel stehen haben, wie er sich das...
Wie er dachte.
Ja, oder wie er sich das zumindest gewünscht hat oder wie der Berater sich das gewünscht hat. Das wird unerfreulich sein, aber ich glaube, den Verein, den er finden wird, der wird auf jeden Fall in der Kategorie über Schalke liegen.
Ach, also in sich die Kohle.
Ja, oder wo auch immer. Spanien könnte ich mir den noch ganz gut vorstellen. Oder ja, wo auch immer. Also der wird auf jeden Fall eher nicht reumütig zur Fortuna angekrochen kommen. Im November, um die Fortuna aus den Abstiegsrängen zu führen.
Nicht, nein.
Ja.
Yeah. Tja. In dem Sinne.
Genau. Danke fürs Mitmachen beim Kicktipp-Spiel.
Oh ja.
Genau. Hörerinnen genau. Und Hörer.
Hat uns sehr gefreut, dass es so viel Zuspruch gab.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt auf jeden Fall auch gewonnen. Bisher zumindest steht niemand von uns ganz weit oben. Ach doch, Moritz, du stehst ganz gut.
Ja, ja, ich habe immer Fortuna richtig getippt. Ja.
Ah nee, du stehst nur in meiner Blitztabelle ganz gut, weil es momentan anscheinend bei Bochum St. Pauli noch 0-0 steht.
Ja, oh, okay.
Nee, schon bist du abgerutscht. Das 1-0 für Bochum ist gefahren.
Okay, das müssen wir unbedingt noch mit reinnehmen.
Spannend.
Ja. Okay, ich glaube, da machen wir mal einen Deckel drauf.
Wir werden das auf jeden Fall weiter im Blick behalten, wie das da aussieht. Das ist ja auch immer noch, also es ist jetzt zwar keine, noch keine wirkliche News, aber es gibt ja immer noch hier Gerüchte bei unserem mit den Mitgliedern unseres Podcasts, dass es vielleicht noch einen Preis geben wird für den Sieger am Ende der Saison.
Und die Siegerin. Aber
Spekulationen oder die Siegerin, beteiligen wir uns nicht. Aber wir beteiligen uns natürlich nicht, aber man kann aber auf jeden Fall verkünden, dass da weiterhin drüber verhandelt wird. Von daher weiterhin fleißig mittippen und nicht irgendwie meinen Spieltag auslaufen.
Ja.
Und ja, ansonsten gucken wir dann auch nächste Woche mal wieder rein, wie es da ausschaut, aber vor allen Dingen werden wir darauf schauen, wie es bei der Fortuna gelaufen ist. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wir haben uns jetzt ja dann doch noch versucht, heute größtenteils zurückzuhalten. Wenn die Fortuna jetzt dann wieder nicht gewinnen sollte, werden wir wahrscheinlich dann die 2-Stunden-Marke nochmal reißen beim und uns voll in die Hysterie stürzen.
Unsere oder auch nicht. Karte zurückgeben.
Ja, sehen wir dann nächste Woche. Ja, macht's gut bis dahin.
Tschö.
Wir hören uns.
Ciao, ciao.
Tschüss.